Gott, lasst uns Platz nehmen. Das wird unser Geschäft sein in der Ewigkeit. Ihn anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Ich werde heute über Zeichen sprechen, die geschehen werden, die noch nicht passiert sind, aber vieles deutet schon darauf hin. Wenn man sieht, jetzt springt alles oder es sprießt alles, es kommt, dann sagen wir, der Frühling kommt bald. Wir wissen, also es geschieht was. Und wir wollen über die Zeichen sprechen, der Wiederkunft des Jesu Christi. Eigentlich möchte ich darüber sprechen, was alles in der Welt passiert, eigentlich ein paar aufklärende Sachen sagen, das uns hilft zu verstehen, wo wir stehen. Es ist später, als du denkst. Es ist später, als du denkst. Es ist später, als du denkst. Deshalb, wir müssen keine Angst haben vor Verfolgung, wir müssen Angst haben vor Verführung. Die Zeichen werden geschehen, an allen Enden und Ecken. So. Ich werde über einige Dinge sprechen, die dich vielleicht schockieren werden. Da sagst du, so habe ich das noch nie gehört. So sehe ich, habe ich das noch nie gesehen. Fang an mal zu gucken, mal mit meiner Brille zu lesen. Oder mit den Gedanken, weißt du, mal querfeldein die Sache anzugucken. Nicht nur immer so, was man Jahrhunderte oder Jahrtausende gedacht hat oder auch Jahrzehnte. Viele Christen sind falsch programmiert. Ich werde nie vergessen, als Levi Petrus mal der Prediger vor der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm in Stuttgart war, dann hat er etwas erzählt, er hat gesagt, der größte Schock seines Lebens war so in den 50er Jahren auf einer großen Konferenz, er war der Leiter dieser Konferenz und Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Überall ganz groß. Das große Thema von heute ist, Jesus kommt bald wieder. Und als sie dann so diskutiert haben, dann steht ein Bruder, ein ganz junger Bruder, geht nach vorne und sagt, Geschwister, ich muss euch schockieren. Und ich muss euch eines sagen, ich muss sagen, Jesus kommt nicht wieder. Oder nicht so bald. Also Jesus kommt bald wieder, der kommt nicht. Dann sind sie alle entsetzt, die älteren Brüder ganz besonders und Levi Petrus auch, sind ganz entsetzt. Was? Jesus kommt nicht bald wieder? Kennst du nicht Zeichen? Israel ist entstanden jetzt gerade vor ein paar Jahren und alles braut sich so zusammen in der Welt. Jesus kommt bald wieder. Dann sagt er, nee, wenn alle von der Wiederkunft Jesu reden, dann wird er nicht wiederkommen. Die Bibel sagt, in meiner Bibel steht, und der Heilige Geist hat mir gerade soeben offenbart, sagt er, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner redet, wo keiner dran denkt, wo keiner sich vorbereitet. Er wird überraschen, wie ein Dieb in der Nacht. Und guck mal, seit 1950 bis jetzt sind schon viele Jahre vergangen und er ist nicht gekommen. Ich sage es nur, Jesus kommt bald wieder. Wir sollten uns nicht so irgendwie drängen durch irgendwelche Ereignisse, Tagesereignisse, was in der Zeitung drin steht oder jetzt gerade, was irgendein Politiker gesagt hat oder was gerade irgendjemand da entdeckt hat. Nein, wir sollten die Bibel studieren. Was sagt die Heilige Schrift darüber? Jesus kommt bald wieder. Wir sind in der Endzeit schon seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren. Petrus predigt in den letzten Tagen. Wir sind in den letzten Tagen. Der Endzeit ist immer. Jesus wird bald kommen, das stimmt, aber der Zeitpunkt legen nicht wir fest, sondern Gott. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also praktisch, das sind nach der Mathematik Gottes sind vielleicht erst 2 Tage vergangen. Jesus kommt bald wieder, das stimmt. Und wir legen es nicht fest, wann er wiederkommt. Tag und Stunde weiß niemand, allein der Vater im Himmel. Wenn es soweit ist, wird der Engel die Posaune blasen und dann werden Gräber sich auftun und wir, die wir leben, wir werden verwandelt und entrückt und bei Jesus nicht im Himmel. Bitte pass gut auf. Ich werde auch versuchen, nebenbei noch ein paar Sachen zu erklären. Wir werden nicht im Himmel sein, sondern mit ihm in den Wolken. Wir treffen Jesus in den Wolken. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Dann, wo Jesus ist, wir werden immer bei Jesus sein. Nur nebenbei, ich lade euch ganz herzlich ein, nächste Woche oder den nächsten Gottesdienst morgen. Wer hat Jesus gekreuzigt? Du sagst die Juden, Römer. In der Bibel steht es, oder im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, gelitten unter Pontius Pilatus. Also, hat Pontius Pilatus ihn gekreuzigt? Im apostolischen Glaubensbekenntnis kommen nur 2 Personen. Da kommt nicht Petrus vor und da kommt der nicht vor und nicht jener vor. Da kommt nur Maria und Pontius Pilatus. Maria am Anfang des Lebens und Pilatus am Ende seines Lebens. Und das ist das Wirken Jesu hier auf Erden. Aber darüber werde ich morgen sprechen. Wer hat Jesus gekreuzigt? Wer wirklich? Du wirst vielleicht auch geschockt sein. Du wirst nicht glauben, wer Jesus gekreuzigt hat. Wer das veranlasst hat, dass Jesus gekreuzigt wird. Wer das veranlasst hat. Gelitten unter Pontius Pilatus. Nein. So, am Sonntag, wir haben Palmsonntag, Jesu Einzug in Jerusalem. Die Hauptperson betritt die Bühne. Gottes Prozess hat begonnen. Jesus hat Jerusalem betreten auf einen Esel, verstehst, nicht auf einem weißen Pferd oder Schimmel, auf einem Esel und dann sogar noch einen komischen Esel, der gestohlen war wahrscheinlich, oder der war nicht gestohlen. Der Esel wurde erlöst durch Jesus Christus. Das war die erste Erlösung an einem Tier. Das Tier hat jemand umgebracht und jetzt soll er gesteinigt werden und keiner traut sich, das Tier zu steinigen, weil noch ein Fohlen da ist. So, und dann sagt Jesus, kommt, ihr werdet finden einen Esel und eine Esel angebunden und bringt es her. Ich brauche es, ich kann es gebrauchen. Der Herr Jesus kann Menschen gebrauchen, die zum Tode verdammt sind. Und damit beginnt die erste Erlösung. Der Esel ist erlöst worden. Vor allem Sonntag, Jesu Einzug in Jerusalem, beginnt die Karwoche. Am Mittwoch wird das Thema sein, Jesus gibt sich selbst hin. Eigentlich verrate ich schon, wer hat Jesus gekreuzigt? Ich verrate schon. Er gibt sich selbst hin. Er sagt, niemand nimmt von mir das Leben. Ich gebe freiwillig. Er hat sich entschieden, nur nebenbei. Aber das ist eine Vertiefung vom morgigen Thema. Dann am Karfreitag haben wir um 11 Uhr Gottesdienst. Nicht um 10 Uhr. Und es ist ja Freitag, nicht um 19 Uhr abends, sondern um 11 Uhr. Und ich möchte euch alle ganz herzlich einladen. Da wird das Thema sein, auch wieder über Kreuzigung. Golgatha war kein Unfall. Kein göttlicher Unfall, kein menschlicher Unfall, kein jüdischer Unfall, kein römischer Unfall. Golgatha war kein Unfall. Es war von Gott gewollt, von Gott zugelassen und von Gott genau programmiert. Jesus richtete schnurstracks seinen Weg auf Jerusalem. Das war also, da ließ er sich nicht aufhalten von niemand und nichts. Dann, Großes ist geschehen im Garten Gethsemane am Samstag, 19. April, also 19 Uhr werden wir den Gottesdienst haben hier zum Thema Jesus, der Gekreuzigte, was im Garten Gethsemane geschehen ist. Weißt du, der Teufel wollte, dass Jesus im Garten Gethsemane stirbt, weil die Sünde begann im Paradies und die Sünde sollte gesühnt werden, so nach logischer Denkweise, auch im Garten. Aber Jesus wollte nicht an einem Olivenbaum hängen, sondern Jesus wollte ganz bewusst an einem Kreuz. Das ist das Zeichen des Menschensohnes. An einem Kreuz wollte er sterben. Und als er sich entschieden hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann kam der Engel und stärkte ihn für diesen Weg. Sonst hätte er nie geschafft. Sonst wäre er im Garten Gethsemane am Herzinfarkt gestorben. Denn er schwitzte Wasser und Blut. Schon in diesem Kampf. Du musst vorstellen, bis ein Mensch Wasser und Blut schwitzt, da ist schon was in ihm los, da ist ein innerer Kampf, da ist er innerlich aufgewühlt. Dreimal betet er und so weiter und dann sagt er zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Dann am Sonntag, da haben wir Ostern, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe so einen Schock mal erlebt. Dann liegt noch im Bett, da klingelt das Telefon, ich gehe ans Telefon, dann ruft mich ein Bruder aus Madras in Indien an, Halleluja! Jesus lebt! Ich habe gesagt, Bruder, das weiß ich. Musst du so laut. Sag, das muss die ganze Welt wissen. Das muss die ganze Welt wissen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich war so, und das ging mir durch Mark und Bein. Dann war ich ausgeschlafen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt! Weißt du, das hat mich gefreut. Er ist wahrhaftig auferstanden. So. Es werden Zeichen geschehen. Das ist das Thema, wozu ich euch einlade. Zuerst einmal, eines der großen Zeichen, was Jesus prophezeit hat, passt auf, sagt er. Es werden Massenverführungen geben. Typische Massenverführungen und Verführung wird ein typisches Endzeitzeichen. Und Jesus sagt, oder das Wort Gottes sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also das Typische ist, also Verführung, Millionen Christen werden verführt. Und wenn es möglich ist, sogar die Auserwählten, und es ist möglich, es ist möglich, dass sogar die Auserwählten verführt werden. Also, es werden Endzeitzeichen geschehen und gerade durch diese Zeichen, hier ist Christus, da ist Christus, das ist göttlich, jetzt kommt Jesus bald wieder, wenn es möglich ist, auch die Auserwählten. Weißt du, der Teufel kommt biblisch. Der Teufel kommt nicht mit unbiblisch, der Teufel kommt mit biblischen Begriffen und Themen. Und eine der großen Verführungen, und ich halte euch fest, ist Israel. Israel ist mit einem falschen Bein in diese Weltgeschichte zurückgekommen. Und jetzt, Israel ist das große Zeichen Gottes. Nein, der Tempel wird gebaut oder gerade mit Israel werden so viele Christen reingelegt. Und die konzentrieren sich auf Israel und vergessen, dass Israel schon längst Geschichte ist, zur Geschichte gehört. Jesus hat Israel abgelöst, der Sohn Gottes, der kam aus Israel und der Heiland ist da und der Herr Jesus ist das Wichtigste, nicht mehr Israel. Und eines der Zeichen ist nicht Israel. Israel sollte in der Zerstreuung sein. Ich werde nachher ein paar Gedanken sagen. Das ist das Typische, was Gott wollte. Zerstreut in alle Welt. Dort können sie Segen sein. Dort können sie dienen. Dort haben sie einen Auftrag. Und Gott ließ zweimal Israel in eine Verbannung gehen. Das war Gottes Plan unter allen Völkern, allen Nationen. Und als sie den Auftrag erfüllten, als sie den Messias oder Jesus brachten, zur Welt brachten, als er geboren wurde, war alles vorbereitet, war der Auftrag erfüllt. Und wenn der Auftrag erfüllt ist, kann sie in Pension gehen. Und Israel hat den Auftrag erfüllt gehabt. So, nur nebenbei. Dann verführt der Teufel ganz raffiniert die Menschen mit Gaben, mit Weissagungen, Prophezeiungen und all diesen Dingen. Den Charismen, die, da werden ganz typisch die Menschen verführt durch Zungenrede. Ich habe nichts gegen Zungenrede, aber viele Menschen, das atmet bei vielen Menschen so als Droge aus. Als Droge. Und denken, sie müssen nur in Zungen reden, um klar zu denken. Vergiss es. Durch Prophetien versucht der Teufel zu verführen. Da kam zu Jesus mit der Bibel in der Hand. Es steht geschrieben. Alles, was geschrieben steht, oder was oft in der Bibel ist und so weiter und immer wieder, da verführt er. Guck mal, Sabbat steht so oft in der Bibel und Jesus hat Sabbat abgetan und am Sabbat geheilt und so weiter. Aber jetzt bestimmte Gruppen, bestimmte christliche Kreise und auch Israel setzt den Schwerpunkt auf den Sabbat. Obwohl du sollst 6 Tage arbeiten und 7. Tag sollst du ruhen, steht in der Bibel. Er wird mit Massen kommen, große Aufmärsche, Demonstrationen und alles, was so biblisch klingt, da solltest du immer vorsichtig sein. Alles, was biblisch klingt oder geistlich oder göttlich, das wird, die Verführung wird so groß sein, dass kaum einer selig wird. Sogar dass die Auserwählten durchs positive Denken, alles gehört zur Bibel. Du sollst, das Evangelium ist positiv, ist optimistisch, ist und so weiter, ist nicht pessimistisch, aber gerade durch Wohlstandsglaube, Wohlstandsdenken, all diese Phrasen, ja komm, Gott will seine Kinder segnen. Aber dann wird die Verführung sein. Der Teufel kommt als Engel des Lichts und gerade weil Jesus erscheinen wird, sorgt der Teufel dafür, dass es haufenweise Engelerscheinungen, Marienerscheinungen gibt und sonstige welche Erscheinungen, welcher Art auch immer, verführt die Menschen durch Erscheinungen. Und er wird immer wieder mit Bibelsprüchen verführen, die Menschen. Die Welt wird mit der Bibel versucht. Und zwar, guck mal, da erfüllt sie das Wort Gottes, schau her. Aber es geht nicht um irgendwelche Zeichen, Tagesgeschehen, Ereignisse. Weißt du, Jesus sagt, wachet, wachet und betet. Und wenn du wachst und betest, du wirst nicht mehr auf jedem Trick und alles Emotionelle und alles Sentimentale, du wirst nicht auf den Leim gehen. Du wirst nicht mehr sich manipulieren lassen. Du weißt, ich will Jesus haben, ich will Jesus begegnen, ich will Jesus bei Jesus sein. Und alles andere ist nur Nebensache. Ob das so passiert oder so passiert, ob der Russe kommt oder der Amerikaner kommt, spielt jetzt keine Rolle, Antichrist. Weißt du, der Teufel versucht uns dann so zu beschäftigen mit dem Antichristen, 666 und mit den falschen Propheten, mit allen möglichen Phrasen. Ich sage euch eines, man wird nicht mit dem Bösen zu Fall gebracht, sondern mit dem Guten. Wenn es den Menschen zu gut geht, Wohlstand ist auch eine ganz große, massive Versuchung. Wohlstand, sie aßen und tranken und sie merkten nicht, wie Noah in die Arche ging. Heiraten und sie freiten und ließen sich frei. Also all diese sind, das Gute ist die große Verführung, nicht das Schlechte. Das Böse, das weiß jeder, damit man sich nicht abgibt. Er wird mit einleuchtenden, vernünftigen, logischen Argumenten kommen und die Leute verführen. Ist das nicht gut? Ist das nicht logisch? Die Leute werden sogar mit der Wahrheit verführt. Bitte pass auf, was ich sage. Man kann Wahrheit falsch pointen, also einen falschen Punkt setzen oder falsch betonen. Und man kann die Leute mit der Wahrheit verführen und ins Grab bringen. Man wird also massenweise von Predigern des vollen Evangeliums sogar verführt. Jesus sagt so, stimmt, es steht geschrieben. Aber wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Alles, was nicht aus der Offenbarung kommt, wird Verführung sein. Alles, was der Heilige Geist einem nicht selbst offenbart hat, wird eine Verführung sein. Egal, was es ist. Die einen werden ein falsches, verdrehtes Evangelium predigen. Die anderen sagen, so darf man das gar nicht so genau nehmen. Und dann seichtes Evangelium, oberflächliches Evangelium, dann wird das schmerzlose Evangelium gepredigt, christliche Wissenschaft und so weiter, diese Dinge gehen in diese Richtung. Dann, es gibt Pastoren, Prediger, sogar große Evangelisten, ein kreuzloses Evangelium. Ich denke nur an einen großen Fernsehprediger, der bei uns auch im Fernsehen hier in Deutschland predigt und so weiter. Wir sollen heute nicht mehr den gekreuzigten Christus verkündigen, sondern den dienenden Christus. Ich weiß nicht, wo der das her hat, aber ist mir egal. Denn Paulus sagt, ich predige den gekreuzigten Christus und nicht den dienenden. Jesus kam nicht nur zu dienen, weißt du, das Zeichen und Wunder zu wirken, zu heilen, zu befreien. So, schmerzloses Evangelium, also kreuzloses Evangelium, was gibt's noch? Weißt du, wenn die Zeit nicht verkürzt wird und gerade unter den superfrommen Charismatiker und Pfingstler ist die Verführung massiv groß. Tut mir leid, aber so ist es. Es wird ein falscher Jesus gepredigt, der gar nicht in der Bibel so steht. Das wollte er auch gar nicht. Und das ist, was der Teufel will, dass der Christ, der Gläubige, das Ziel verfehlt. Einen falschen Jesus anvisiert, und das ist er gar nicht. Dass du an einen falschen Jesus glaubst, einem falschen Jesus vertraust, einem falschen Jesus dienst, du glaubst, du dienst Gott. So wie Paulus einmal sagt, ich glaubte ich und eiferte für Gott und für das Gesetz der Väter und hat dem falschen Gott gedient. Und Jesus begegnet ihm und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er dachte, ich diene Gott. Deshalb, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einem falschen Gott, einem falschen Christus und einem falschen Geist dienen. Ganz arg wichtig. So, du solltest deine Hoffnung allein auf Gnade setzen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Deine Hoffnung ganz auf Gnade setzen und auf die Offenbarung Jesu Christi. Zwei Sachen, auf Gnade und Offenbarung Jesu Christi. Nicht auf Verdienst, nicht auf Leistung, nicht auf meinen Glauben, nicht auf mein Wissen und Erkenntnis. Setzt eure Hoffnung allein auf Gnade und Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der Sieg Jesu kommt durch unseren Gehorsam. Die Wunder kommen durch unser Gehorsam, durch unsere Hingabe, durch das Loslassen von der Welt, sich lossagen und dergleichen, durch Verzicht. Die Segnungen kommen. Aber zuerst muss die Bahn gemacht, macht Bahn, der da kommt im Namen des Herrn. Also Wegbereitung ist das Wichtigste. Wir sind in der Endzeit. Und da werden die Segnungen verkündigt, aber es wird dir nicht gesagt, wie du zu den Segnungen kommst. Und das ist eine Tragödie. Menschen werden, weißt du, das ist so, dann hält man dem Hund die Wurst vor der Nase. Und der rennt. Verstehst du aber? Ja, und da wird den Leuten was erzählt, vorgegaukelt. Gottes Gnade sorgt dafür, dass du befreit wirst von falschen Vorstellungen. Das ist die Gnade Gottes. Weißt du, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, die Gnade, sich an der Gnade genügen zu lassen. Und das löst dich von falschen Ideen, falschen Offenbarungen, von falschen Bibelauslegungen und Verständnis. Gottes Gedanken sind anders. Zeichen der Zeit. Es werden Zeichen geschehen, aber anders, als du gedacht hast. Und man muss nicht immer alle Tagesereignisse auslegen und sagen, das war's. Jetzt kommen die Chinesen kommen mit einem Heer von 200 Millionen. Steht in der Bibel, ein Heer von 200 Millionen. Aber das müssen nicht unbedingt die Chinesen sein, das können auch die Moslems sein. Die haben auch über 1 Milliarde Leute um Israel. Und ich bin mir sicher, die sind wahrscheinlich die Nächsten. Bevor die Chinesen kommen, sind sie schon dran gewesen. Und die können auch Spiele. Bei 1,3 Milliarden Araber, die können da in kurzer Zeit eine Armee von 200 Millionen Soldaten zusammenstellen. Da muss nur etwas an dieser Al-Aqsa-Moschee passieren. Und da ist die Hölle los. Also, aber wir legen uns manchmal fest, das können die Chinesen sein. Nur die Chinesen können es. Mittlerweile, guck mal, hier sogar Indien hat eine Wahl. Und die haben 850 Millionen Einwohner. Zehnmal so groß wie die Bundesrepublik. Lass uns nicht festlegen. Was das Schlimmste ist, wenn wir uns festlegen. Das kann sein, muss aber nicht sein. Schön darüber nachzudenken und dergleichen. Wenn Gott wirkt und handelt und so weiter, dann kannst du vieles in den Müll schmeißen. Ich denke nur an einen Prediger aus der Schweiz, wie Malgurt, hat Bücher geschrieben, Zeitschriften rausgegeben und. Und was er alles so erzählt hat, das ist heute alles Altpapier. Das kannst du gar nicht gebrauchen. Der Russe kommt über der Gog und Magog kommt über Afghanistan und da wird jetzt das und das passieren. Die Zeit kommt und wenn die Zeit kommt und wenn die reif ist, wirst du sehen, es ist, wie es ist. So, dann kannst du vieles vergessen. Weißt du, wir sollten uns erlösen lassen von unserem ganzen Vorstellungen. So muss es sein. Da gibt es Prediger, die haben etwas erfunden, etwas entdeckt und sie haben etwas gelernt und etwas gelehrt und das haben sie erkannt so. Aber jetzt reden Generationen, Jahrhunderte sogar darüber und sagen, so ist es und nicht anders. Und ich habe eines festgestellt in meinem Leben, wenn du an Gott glaubst, es kommt immer anders, als du denkst. Tut mir leid, es kommt immer anders, als du denkst. Du kannst dich bei Gott nicht festlegen. Guck mal, das große Problem mit Israel ist, dass sie Jesus als Messias nicht anerkannten. Sie haben festgelegt, der Messias muss so und so und so und so sein. Aber in der Bibel stand ganz klar, wie der Messias sein wird. Er wird der leidende Knecht sein. Jesaja 53, Jahrhunderte vorher wurde geweissagt. Aber dadurch, dass man sich festgelegt hat, haben sie gedacht, er wird von den Römern befreien. Im Gegenteil, da hat sie noch in den Rachen des Löwens die Juden gejagt. Also 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Da ging es richtig los. Von wegen, das von den Römern befreien. Aber die haben sich so festgelegt. So wird es sein. Und die Jünger fragen auch, Meister, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und hör, was Jesus dann gesagt hat. Wenn Gott wirkt, da wird alles zuerst mal erschüttert. Also wenn Gott wirkt, so wie Herbst und Winterstürme oder Frühjahrstürme, da wird alles entlaubt zuerst mal. Alles Menschliche wird abgeschüttelt. Da stehst du nur noch nackt. Herr, wenn ich dich nur habe, mehr brauche ich nicht. Wenn ich dich nur habe, es reicht mir. Es wird alles, wenn die Zeichen geschehen, und ich möchte sagen, wie die Zeichen geschehen, da wirst du so massiv umdenken müssen, es wird alles gegen deinen Willen gehen. Gegen deine Vorstellung gehen. Gegen deine Träume gehen. Gegen deine Wünsche gehen. Ginge die menschliche Logik, es wird alles ganz anders sein. Von einer ganz anderen Seite. So, das ist genauso, wenn Gott einem Menschen hilft. Die Hilfe Gottes kommt nie so, wie du gedacht hast. Gott benutzt die Hintertür. Und hilft auf eine andere Art und Weise, wie du gar nicht gedacht hast. Aber da hat er geholfen. Es wird anders kommen, als du gedacht hast. Es wird dir alles aus den Händen genommen. Es wird ein Zeichen geschehen. Du wirst machtlos. Hilflos. In der Endzeit werden die Menschen verschmachten vor den Dingen, die da kommen werden. Das nur in aller Liebe. Ich will dir keine Angst machen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich halten und mich tragen. Aber wir werden ohnmächtig, fast ja gelähmt sein, wenn wir all das sehen. Die Bibel sagt, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, denn ihr wisst, eure Erlösung naht sich. Du wirst machtlos. Dir wird alles aus den Händen genommen. Du wirst ganz, du wirst nichts mehr haben. Kein Geld. Keine Kraft, keinen Frieden, keine Freude. Verstehst nichts? Dir wird alles genommen. Auf das, worauf du gehofft hast, das wird dir genommen. Warum? Weil was Besseres kommt. Das Himmlische, das Göttliche. Durch die Endzeitstürme, da wird alles entlaubt. Und da wird Platz gemacht für das Neue. Das, was Gott geben möchte. Da wird alles entlaubt. Und ich sag euch, Leute, macht euch gefasst. Wenn der Herr kommt, der Tag des Herrn anbricht, das wird ein Tag großer Erschütterungen sein. Steht in der Bibel. Kommt anders, als du gedacht hast. Nicht nur Friede, Friede. Und selbst wenn sie Friede, Friede sagen werden, wird das Verderben ganz schnell kommen. So steht in der Bibel. Dich kann, wenn das alles passiert und geschieht, diese Endzeitstürme toben, die Abgründe sich auftun, dann kann dich weder Amerika noch irgendjemand retten, die Russen oder Chinesen. Dich kann niemand mehr retten. Nur noch der Herr. Und das sollte dir sicher sein, sonst müsstest du wissen. Dich können die Gesetze nicht beschützen, die Regierungen nicht beschützen, die Armee nicht beschützen, die Abwehrraketen nicht beschützen. Schießt. Dich kann niemand beschützen. Wenn der Tag des Herrn kommt, dann ist umsonst, wenn der Wächter wacht und ist alles vergeblich. Es werden schlimme Zeiten sein. Mach dich gefasst. Lies 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 5. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Lies nochmal. Die Bedrängnis wird kommen. Und wir sind mittendrin in Endzeit. Es werden gräuliche Zeiten kommen. Ja, du sagst, ist das heute noch gar nicht so schlimm. Weißt du, wenn du so in die Herzen vieler Leute reingucken könntest, dann siehst du, wie gräulich das alles ist, wie grausam das ist, was die Leute leiden, was sie durchmachen müssen. Viele gehen regelrecht durch die Hölle. Wir sind in der Endzeit und es sind so viele Zeichen, wo wir spüren, da ist was in der Luft. Wir können vielleicht nicht sagen, aber zum Beispiel eines der großen Zeichen, was gar nicht so groß in der Bibel drin steht, aber Gott hat am Anfang gesagt, zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht euch die Erde untertanen. Und wir sind mittlerweile diese Generation, die das erreicht hat, dass wir ja fast 7,5 Milliarden Menschen sind und dass wir fast jeden Winkel kontrollieren können. Satelliten gehen in den Weltraum und die können jeden Winkel genau vermessen. Bloß die Blackbox finden sie nicht. Die suchen sie immer noch. Weißt du, der Mensch ist so schlau und so klug, wie er ist, wenn es darauf ankommt, findet er gar nichts. In aller Liebe. In 1. Mose, Kapitel 1, Vers 14, ich möchte wirkliche Zeichen betonen, was wirkliche Zeichen sind, was Gott als Zeichen gesetzt hat. Da heißt es, und am Himmel sollen Lichter stehen oder entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man Jahreszeiten und auch die Tage und so weiter bestimmen kann. Lichter, Sonne, Mond und Sterne, Lichter. Jesus wurde in Bethlehem geboren und wir sahen seinen Stern. Und das war ein sicheres Zeichen für die Weisen aus Ekbatana, aus Babylon und Mesopotamien. Sie kamen, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie haben den Stern in Jerusalem verloren, in Diskussionen und Gesprächen und so weiter. Die Juden wussten ganz genau, wo er geboren werden sollte. In Bethlehem, beim Propheten Micha steht es. Aber sie sind nicht hingegangen. Und als sie wieder Jerusalem verließen, sahen sie wieder den Stern und sind genau dorthin gekommen. Die Sterne haben die Menschen geführt damals. Oder dieser Stern. Sie haben seinen Stern gesehen. Es gibt aber so viele Irrlichter auch, genauso. Also wir können nicht auf alle Sterne gucken, aber wir müssen den Stern, seinen Stern, Stern, auf den ich schaue, singen wir in einem Lied so schön. So, in Matthäus 24 prophezeit Jesus selbst, dass in der Endzeit Zeichen am Himmel geschehen werden. Er sagte ganz klar, es werden bei seiner Rückkehr Zeichen geschehen, großartige Zeichen. Und diese Zeichen am Himmel werden alle sehen. Und keiner kann das widersprechen und sagen, das gibt's nicht, sowas ist nicht möglich. Das kann nicht verborgen bleiben. Weißt du, wenn die Erde wackelt oder wenn die Sonne nicht mehr scheint und das für Stunden, und bei der Kreuzigung Jesu ist es interessant, was da passierte. Die Sonne schien 3 Stunden nicht, das ist nicht normal. 3 Stunden. Normale Sonnenfinsternis dauert 8 Minuten. So. Es werden Zeichen geschehen. Und da kann sich niemand entschuldigen, wenn er sieht, der Mond wird rot wie Blut. Und die Sterne vom Himmel fallen. Und die werden vom Himmel fallen. Und wisst ihr, wir sind vielleicht näher dran, als wir denken. Plötzlich, das Verderben wird plötzlich kommen, über Nacht. Wie ein Dieb wird Jesus kommen. Da redet kaum mehr jemand. Guck mal, man redet vom Wohlstand, von Segnungen, von Kraft, von Autorität, von geistlicher Kriegsführung. Aber man redet heute kaum noch von der Wiederkunft Jesu, höchstens Advent, in Vorweihnachtszeit. Aber Jesus kommt bald wieder. Lob und Dank. Und wohl uns, wenn wir uns bereit machen. Der Antichrist muss kommen, ja. Der Antichrist kommt für die Welt. Juden haben keine Antichristen. Aber die sind vielleicht Antichristen, weil sie gegen Christus sind, nur nebenbei. In der Endzeit werden Menschen verblendet sein, blind sein für Gott, ahnungslos. Sie werden die Wahrheit nicht mehr finden. Da heißt es, das Wort Gottes wird so teuer sein, dass sie von einem Ende zum anderen fahren, und um das Wort des Herrn zu hören. Das Wort Gottes wird rar werden. Da fahren sie bis nach Amerika und dann fahren sie nach Afrika und dann fahren sie dorthin. Nicht nur in Deutschland hin und her und nicht nur in Berlin von einer Gemeinde zur anderen. Nein, sie werden von einem Ende der Erde fahren und suchen das Wort Gottes. Sie werden an einem Rockzipfel eines Juden hängen. 10 Mann, komm, wir wollen mit dir mitgehen. Also das heißt, Wort Gottes, echtes Wort Gottes wird rar sein. Eine Seltenheit. Du wirst kaum die Wahrheit hören. Und dann auf der anderen Seite werden viele Menschen verstockt. Die Auserwählten werden verführt durch falsche Zeichen. Und niemand kann jemand hindern, an Lügen zu glauben, an Irrtümer zu glauben. Mit Jesus, also jetzt in Israel, ist das Mittleramt Israels hat aufgehört. Die haben keinen Altar mehr, keinen Priester mehr, keinen Tempel mehr. Also jetzt, Jesus ist der hohe Priester. Er hat die Rolle übernommen jetzt. So ist ja das Prophetentum ist erloschen und wir haben jetzt in Jesus einen Propheten. Moses sagte, und der Herr wird nach mir einen Propheten erwecken wie ich und auf den sollte hören. Und die Stimme vom Himmel, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, den sollte hören. Jesus war der Prophet, der große Prophet, der ist kam. Also, lass dich nicht von blinden Leiter leiten, finde selbst den Weg. Was ist der Weg? Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Aber viele Menschen sehen die Wahrheit nicht. In 5. Mose 18, ich möchte einige Bibelstellen überfliegen und einfach euch ermutigen, haltet euch an die Bibel. Lest nicht so viele Bücher, hört nicht so viele CDs oder was weiß ich alles. Hört vielmehr die innere Stimme, was der Heilige Geist euch beim Bibellesen sagt. Was der Heilige Geist uns beim Bibellesen sagt. Das ist so wichtig. So 5. Mose 18, Vers 15. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören es auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Und auf den sollt ihr hören, auf Jesus. Und Jesus war ein Zeichen. Er war ein Zeichen, dass sogar die Sterne mitgemacht haben. Bei seinem Tod, bei seiner Kreuzigung, da macht der Kosmos mit. Sonne verdunkelt sich, die Erde bebt. Also, abgesehen von dem Drumherum, was drumherum passierte. Der Herr wird einen Propheten wie mich erwecken, auf den soll die hören. Und ganz so wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast, am Horeb, am Tage der Versammlung, und sprachst, ich will ihn fordern. Nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dieses große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Das geht also, wer kann Gott verkraften, wenn Gott buchstäblich zu einem redet? Wenn Gott zu dir heute reden würde, als Gott, du würdest tot umfallen. Das würde nicht verkraften. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand beikommt. Wer Gott sehen würde, der muss sterben. Dem brennen die Augenhöhlen aus. Aber Jesus kam in Knechtsgestalt, als Mensch, den sollt ihr hören. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus deinen Brüdern und so weiter und meine Worte in seinen Mund geben und er soll meine Worte reden und so weiter, was ich ihm gebiete, euch zu sagen. Also wir sollen Jesus jetzt hören, nicht mehr Moses, nicht mehr die Propheten, jetzt ist Jesus der Prophet. Und auch nicht mehr irgendwelche Wahrsager und Weissager. Es muss sich alles mit der Bibel, mit dem Wort Gottes decken, mit den Worten Jesu decken. Es gibt keinen anderen Messias als Jesus, weil jetzt neulich die Botschaft von mir, hört euch das an. Wer Jesus ablehnt, jetzt halte ich fest, was ich sage, wer Jesus ablehnt, der bekommt den Teufel. Der Teufel ist die Alternative für alle, die Jesus ablehnen. Wer die Wahrheit nicht haben will, der kriegt die Lüge. Wer das Licht nicht haben will, der kriegt die Finsternis. Matthäus Kapitel 24, Vers 29, die Jünger fragen, Herr, wann wird das passieren? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Vers 3, Matthäus 24. Was wird das Zeichen deiner Ankunft sein, deiner Erscheinung? Und jetzt, was sagt Jesus? Unmittelbar nach der Drangsal, also zuerst kommt Trübsal, zuerst kommen Schwierigkeiten, zuerst kommen Spannungen. Und wir müssen alle ein Stück weit in die Trübsal hinein, bis zur sechsten Posaune. Da müssen wir rein. Da denk nicht, dass das dir erspart bleibt. Da wird keiner geschont. Wir müssen alle ein Stück weit hinein. Aber wir werden nicht bei der siebten Posaune da sein. Wenn der siebte Engel posaunt, da werden wir bei Jesus sein inzwischen. Aber wir müssen ein Stück durchmachen. Unmittelbar nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein verlieren. Nach der Drangsal. Also, zuerst einmal ist die Drangsal da, teure Zeiten und Hungersnot, was Jesus alles so gesagt hat, Krieg und Kriegsgeschrei. Und eines der Zeichen wird sein, dass das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird. Und heute ist inzwischen das Evangelium in fast allen Ländern gepredigt. Sogar Länder, wo es verboten war, das Evangelium zu predigen. Ich habe einen Freund, der schrieb mir, Pastor Matthäus, wir verteilen in Saudi-Arabien Neue Testamente. In Saudi-Arabien. Unter den Moslems, wo die Moslems nach Mekka und Medina, dort werden neue Testamente verteilt, so unterschwellig. Man muss nicht öffentlich große Kampagne machen, aber wir verteilen. Die fahren dorthin, machen dort Besuch und bringen neue Testamente mit. Oder arbeiten an irgendwelchen Projekten und verteilen neue Testamente. Unmittelbar nach dieser Drangsal wird Sonne sich verfinstern und der Mond wird auch dunkel, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Der Mond hat ja das Licht von der Sonne, nur zu deinem Verständnis. Und dann wird das Zeichen, und erst nach dieser Drangsal, und dann, also zuerst kommt Jesus für die Gläubigen, und dann für die ganze Welt, für alle Menschen, und dann nach dieser Drangsal wird das Menschensohn, das Zeichen am Himmel erscheinen, und dann werden alle Geschlechter der Erde trauern. Und sie sehen den Menschensohn kommen in Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die werden plötzlich sehen. Weißt du aber, wer auf den Wolken schon alles ist? Du und ich. wenn wir treu sind, wenn wir Jesus lieb haben. Und die werden den Herrn auf den Wolken sehen. Der Herr kommt nicht mehr auf diese Erde. Nein, er wird auf den Wolken kommen. Und der Erlösten, sogar der Henoch, obwohl er kein Prophet war, obwohl er vor der Sintflut lebte, der sah, wie der Herr mit tausenden Heiligen kommt. Der sah schon die erlöste Schar. Und der Herr kommt auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Da bist du und bin ich dabei, wenn wir Gott die Treue halten bis zuletzt. Deshalb heißt es in der Bibel, sei getreu bis in den Tod oder bis du einfach, ja, für dich die Welt zu Ende ist und du wirst die Krone des ewigen Lebens bekommen. Auf dich wartet die Krone des ewigen Lebens. Wir werden mit Christus kommen und mit Christus regieren. Nur nebenbei. Doch vorher kommt die große Drangsal. Das ist das erste Zeichen dann. Ohne Zweifel, wir sind in den letzten Phasen dieser Weltgeschichte, dieser Weltzeit. Da können wir nicht viel machen. Ich bin überzeugt, Geschwister, ob ihr glaubt oder nicht, das nächste große Ereignis wird die Entrückung der Gemeinde Jesus sein. Das nächste große weltweite Ereignis wird die Entrückung der Gemeinde Jesus sein. Der Heilige Geist ist auf diese Erde gekommen, um uns fertig zu machen. Und ich spüre einfach, wie der Herr Gläubige erlöst, Gläubige heiligt, Gläubige zurücknimmt irgendwie, wie Gott an die Gläubigen arbeitet. Es ist erstaunlich, so in Details geht er da. Dann weiter meine Bibel. Und dann werde das Zeichen des Menschen uns am Himmel sehen. Und der Heilige Geist bereitet uns für den Tag der Entrückung zu. Reine Kleider, Öl in der Lampe und noch ein Kanister dazu. Und nicht auf Sparflamme. Wir sollen aufhören, als Christen auf Sparflamme zu leben. Dass ich gerade gerettet werde. Ich werde durch irgendein Schlupfloch in den Himmel zu kommen. Nein. Die enge Pforte. Und die enge Pforte wird jetzt von Gott selber gebaut, dass du kaum durchkommst. Ich denke nur, weißt du, der Gerechte wird kaum selig. Wo will der Gottlose und Sünder bleiben, steht einmal in der Bibel. Wenn es am grünen Holz schon so getan wird, was will dann das dürre Holz machen? Ich denke, Leute, es ist eine ernste Zeit. Der Heilige Geist bereitet uns zu. In alten Prophezeiungen steht, wenn die Entrückung stattgefunden hat, wird der Heilige Geist von der Erde genommen werden und dann werden die Ungerechten untereinander zurückbleiben. Die Bösen werden hier bleiben und die Menschen werden sich wie Tiere gegeneinander benehmen. Verstehst du? Und die Liebe wird erkalten, steht auch in der Bibel. Und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Die werden sich gegenseitig umbringen, bis die Welt menschenleer ist. Was ist Drangsal? Es ist in der Regel Leid, Angst der Menschen und so weiter, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, Drangsal. Das ist Drangsal. Und nach dieser Drangsal wird das kommen. In dieser Zeit, in das Drangsal und so weiter, da wird alles so eng. Nein, da mache ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Oder da mache ich auch nicht mehr mit. Verstehst du, am Schluss musst du dich so immer wieder zurücknehmen und sagst, da mache ich nicht mit und so weiter. Lauter Engpässe. So wie Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Plötzlich hier Mauern oder die Berge, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter. Das ist Enge. Plötzlich geht nichts mehr. Plötzlich läuft auch bei dir nichts mehr. Und das ist Drangsal. 4. Mose Kapitel 22, Vers 26, das ist von Biliam mit dem Esel da. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zu rechten noch zu linken. Und so wird es auch wieder passieren. So werden Gottes Kinder abgehalten vom Sündigen. So werden Gottes Kinder zubereitet, dass der Engel plötzlich in den Weg sich stellt, wo es eng ist, an den Engpässen, an den Schnittstellen. Und dann bist du plötzlich eingezwängt irgendwo, kannst dich nicht mehr bewegen. Und ich denke, das ist Zeichen. Jeder erlebt die Endzeitzeichen ein bisschen anders. Auf seine Art. Du, ich kann nicht mehr alles. Verstehst du? Ich will auch nicht mehr alles. Das passiert, was wenn du in der Heiligung hineinkommst. Wenn Gott anfängt an dir zu arbeiten, da verdichtet sich alles. Und sagst du, nein, wenn ich nicht ein klares Wort vom Herrn habe, werde ich nicht gehen, werde ich nicht tun, werde ich nicht sagen. Trübsalzeit ist also eine Zeit der Verengungen. Laute Engpässe, wo du fast regelrecht erdrückt wirst und zusammengedrückt wirst. Sagst, Herr, wer kann noch selig werden? Das ist nämlich, was in der Endzeit passiert. Wer kann noch selig werden? Wer kann noch selig werden? Die enge Pforte. Und wir müssen alle durch die enge Pforte. Du denkst jetzt bei der Bekehrung, ich bin durch die enge Pforte gegangen, vergiss es. Die enge Pforte kommt noch. Du bist jetzt nur auf dem schmalen Weg. Aber die enge Pforte kommt, wo du alles liegen lässt, wo du nichts mehr mitnimmst und nichts mehr willst, nur noch Jesus, dass ich nur ihn sehe und ihm begegne. Das sind die Geburtswehen der neuen Welt, der neuen Zeit. Die Trübsal Christi, das ist so ein Muster für uns heute, wenn so die Leiden Jesu, die er durchgemacht hat, das sind auch unsere Leiden teilweise, werden so ähnlich sein. Das muss jeder Gläubige durchmachen. Und da kann ich mich nicht drücken, da kannst du dich nicht drücken, auch wenn wir es wollten. Und dir soll es nicht besser gehen wie Jesus und mir auch nicht. Offenbarung Kapitel 6 bis 18, also Kapitel 6 bis 18, da ist die große Bedrängnis wird beschrieben. Ein Drittel der Menschheit stirbt, ein Drittel der Gewässer werden vergiftet, dann Hunger und Krieg und so weiter. Dann wird die Schiffsverkehr gestört, Menschen werden gequält, Beulen werden sie überall haben. Und dann kommt das Mahlzeichen des Tieres, was da schon gedeutet wurde, was das alles so ist. Am Mahlzeichen des Tieres. Ist egal, was es ist. Auf jeden Fall, die wahren Gläubigen werden vom Heiligen Geist informiert werden. Ich werde nie vergessen, ich bin im tiefen Russland bei einem Bischof der Untergrundkirche gleich nach dem Fall der Berliner Mauer. Und dann erzähle ich vom Fall der Berliner Mauer. Dann kommen Leute und sagen, wir haben noch nicht gehört, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Verstehst du, so lebten die dort in Russland. Ja, dann habe ich den Bruder gefragt, ja Bruder, liest du nicht die Zeitung, hörte nicht Radio, schaute nicht Fernsehen? Nein, sagte, wir haben die Bibel und wenn Gott will, dass wir es erfahren, wird er uns offenbaren durch den Heiligen Geist. Und wir brauchen kein Fernsehen, kein Radio und keine Zeitung. Toll, ha? So sollten wir es sein. Wir sind zu viel informiert von allem Möglichen, nur nicht von der Bibel. Und dann hebt es die Bibel hoch, hier das Wort Gottes, das informiert uns. Das Wort Gottes informiert uns. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Verstehst? Gott wird uns im richtigen Moment das richtige Wort einfach beim Bibellesen, bei der Andacht morgens oder im Traum oder eine Schrift an der Wand, ein Wort Gottes, und wird uns warnen. Es werden Zeichen geschehen, so wie die Zeichen an der Wand beim Belsatzer. Plötzlich ist ein Zeichen da und dann zittert dieser Mann. Es werden solche Zeichen sein, dass du wirklich das annehmen kannst, das glauben kannst, das akzeptieren kannst. Und dann musst du nicht deuten, war das vom Herrn, wo war das, wer hat es gesehen? Alle Welt wird sehen. Und dann werden die Menschen erschüttert werden, das Lachen wird ihnen vergehen. Und die werden dann anfangen zu rufen, aber dann nützt das Beten nicht mehr. Wenn du Beten nicht gelernt hast vorher, also in guten Zeiten, in guten Tagen, wirst du, wenn es schlecht geht, kaum mehr beten können, dann wirst du nur noch fluchen können. Und sie fluchten, steht in der Bibel. Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christen noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Praktisch, Paulus leidet noch, was noch fehlt. Für die Gemeinde. Den Kampf des Glaubens kämpft, damit das Evangelium sich überall ausbreiten kann, damit der Herr bald kommen kann. Du kannst etwas beitragen zur Wiederkunft Jesu. Predige das Evangelium aller Kreatur. Geh raus und verkündige das Evangelium, denn das ist das Zeichen und das wird das Ende sein. Das Evangelium wird allen Menschen, aller Kreatur gepredigt und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das ist also das Endzeitzeichen, nicht die Kriege und nicht alle möglichen Katastrophen, das Predigen des Evangeliums. Wie auch immer. Manche predigen fürs Geld. Manche predigen aus Ehre, manche predigen aus Liebe, was auch immer. Und du erlebst das Gleiche, was Jesus erlebte. Die Verwerfung, die Verspottung, der Hass gegen alles Christliche und so viel Hass heute gegen das Christentum. Weißt du, du kannst, da wird Allah und Mohammed, der wird gleich groß geschützt, aber Christus kannst du beleidigen, bis geht nicht mehr. Das sagt kein Mensch, regt sich keiner. Den Koran darfst du nicht einmal eine Seite ausreißen, aber die Bibel kannst du verbrennen. Da sagt auch die Presse, die Medien nichts. Christus ist nicht geschützt. Ist nicht geschützt. Ablauf der Endzeit. Es gibt Gottes Fahrplan, er hat seinen Fahrplan. Und es beginnt, dass zuerst mal die Menschen wirre werden, verirrt werden. mit Blindheit geschlagen werden. So war es in den Tagen Lots, so war es in den Tagen Noahs. Und die Bibel gibt uns das Zeichen, wie es war in diesen Tagen. Es wird also so sein, dass sie das gar nicht achteten. Es war ihnen lächerlich. Lächerlich. Was das auch immer heißt. Und dann kommt die Drangsal, die Not. Weißt du, der Noah hat gepredigt, 120 Jahre. Und es gab bis dato kein Regen. Die Erde wurde durch Tau befeuchtet. Das ist toll. Als ich in Pakistan war, wir sind um 3 Uhr zum Flughafen gefahren, nach morgens. Das denkt, Bruder, wir haben Glatteis. Nein, sagte, das ist Tau, die Straße ist nass, pitchnass. Und dort muss nicht regnen, aber das Grün dort, das wächst durch Tau. Und so war es auch in der Zeit Noahs. Bisher gab es keinen Regen. Ja, Noah, es wird nicht regnen, das ist alles so Märchen und alte Legenden, was du da erzählst. Und dann hat es plötzlich doch geregnet. Und nahmen sie dahin. Die Menschen achteten es nicht auf die Zeichen. Und Noah sagte, es wird ein Regen kommen, es wird eine Flut kommen. Und ich baue hier mitten auf dem Land meine Arche. Matthäus 24, wir bleiben da ein bisschen, Vers 29. Bald aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein hergeben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten. Ganz klar. Vielleicht noch ganz kurz, warum muss Jesus nochmals kommen? Jesus kam das erste Mal, um uns von dem Teufel zu erlösen. Und jetzt kommt er das zweite Mal, um den Teufel aus dieser Erde davon zu jagen, die Erde zu reinigen und das ganze Universum eigentlich zu reinigen. Da wird das ganze Universum umgebaut. Die alte Erde, der alte Himmel werden vergehen und es wird ein neuer Himmel und neue Erde sein. Und ganz klar, zuerst nach der Drangsal dann diese, dass die Sonne sich verfinstert, plötzlich ist die Sonne weg. Sonne weg. Und alle Geschlechter der Erde werden sehen, Lukas 21, Vers 26. Alle Geschlechter werden sehen, nicht nur die Juden und nicht nur die Christen und nicht nur die in Amerika und nicht nur die in Sibirien und nicht die in Südafrika irgendwo. Nein, alle. Und die werden in Ohnmacht versinken vor Furcht und Schrecken. Was kommt auf uns zu? Was passiert jetzt? Guck mal, wir machen so ein Theater mit der Klimakatastrophe, wenn 1-2 Grad wärmer wird. Da machen wir so Theater und so viel Aufwand und so viel Geld wird da reingepulvert. Das kommt noch viel schlimmer als die Klimakatastrophe. Und ich sage euch, es wird viel schlimmer kommen. Da kann sein Geld sparen und lieber in Urlaub gehen dafür, anstatt jetzt hier das Geld für die Verbesserung des Klimas beizutragen. Es wird noch schlimmer, aber der Mensch ahnt es. Der Mensch ahnt es. Da kommt etwas mit dem Klima, mit dem Wetter, mit der Sonne, mit dem Kosmos. Und dann wird der Sohn Gottes, der Menschensohn kommen. Lukas Kapitel 23, 30. Dann werden sie anfangen zu sagen, zu den Bergen, fallt über uns und ihr Hügel bedeckt uns. Dann, wenn das alles passiert, dann werden sie Höhlen suchen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, was Johannes sah, das ist alles wie eine Vision. Und als der sechste Engel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, der seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Wenn der Kosmos nur ein Billionstel schneller oder langsamer ist, haben wir das Chaos. Nur eine Billionstel schneller oder langsamer. Verstehst du, wenn das nicht mehr stimmt, wenn die Rädchen nicht mehr ineinander greifen, dann bewahre uns Gott. Oder wenn sie sich ausdehnen oder zusammenziehen. Nur ein kleines Stück. Offenbarung Kapitel 6. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrem Ort und die Könige auf Erden, also die mächtigen, großen, starken, obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen, fallt über uns. Diese Geschichte hier aus dem Lukas, es wiederholt sich. Warum? Weil eine Sache von Gott besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Und Gott sagt nicht nur durch Jesus was oder nicht nur durch David oder durch Moses was, sondern immer wieder. Der Prophet Jesaja hat auch dieselbe Weissagung und Prophezeiung gebracht. Und Leute, da müssen wir aufpassen. Satan wird mit Täuschungsmanövern arbeiten. Er wird versuchen, die Leute zu betrügen. Und ganz besonders die Auserwählten. So schlimm wird es nicht werden. Aber es ist ein Täuschungsmanöver. Israel ist ein Täuschungsmanöver von den Zionisten inszeniert. Guck mal, das ist ein Zeichen. Nein, das sind ganz andere Zeichen. Der Teufel will, dass du dich auf falsche Dinge konzentrierst. Lass die Steine zu Brot werden. Verstehst du, dass du auf die Steine guckst? Oder eine Show abziehst. Spring vom Dach runter. Und bet mich an. Weißt du, der Teufel versucht nur eine kleine Verdrehung vom Wort Gottes. Prioritäten anders gesetzt. Und er sagte zum Haus Israel, Jesus hat ganz klar gesagt, dieses Haus, Matthäus 23, 28, und dieses Haus wird für ewig leer bleiben, wird keiner mehr bewohnen. Seht Lukas 13, 35, genau die gleiche Stelle, seht, euer Haus soll euch leer gelassen werden. Das sind Worte aus, schon Prophet Jeremia hat es gesagt. Und sogar im Davids Psalmen, Psalm 69, Vers 26, euer Haus wird leer gelassen werden. Verstehst? Aber nein, eine erfüllte biblische Prophetie, vergiss es. Du bist vielleicht schockiert, dass ich dir sage, verstehst du, aber ich studiere die Bibel, ich forsche die Bibel und wir sollen die Bibel forschen und wir werden Geheimnisse entdecken und wir werden nicht mit der Masse mitlaufen. Denn der Weg zur Hölle ist ein Massenweg, ins Verderben. Und ich sage, das ist ein Trick des Teufels, alles Mögliche, was er da macht. So wie die Turmbauer da in Babylon. So, wir wollen nicht zerstreut werden. Israel muss zerstreut bleiben, bis der Herr kommt. Und wenn Israel je gesammelt werden würde, dann nur vom Herrn selber und nicht durch die Zionisten. Und die Turmbauer, 1. Mose 11, Vers 4, und sie sprachen wohl auf, lass uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen und damit wir nicht zerstreut werden in alle Länder. Das ist die Urangst der Menschen, zerstreut werden in alle Länder. Aber gerade das ist, was Gott wollte. Geht hin in alle Welt, hat er den Jüngern sogar gesagt. Hesekiel Kapitel 6, Vers 8. Und ich will aber einige von euch übrig lassen, die dem Schwert entgehen unter den Völkern. Hesekiel 6, Vers 8. Entgehen unter den Völkern, wenn ich euch in die Länder zerstreut habe. Also, die werden entgehen. Ich werde euch retten. Ich werde rausholen. Eigentlich, wir überleben, wenn weißt du, eine Familie überlebt, ein paar leben in Amerika, ein paar leben in der Schweiz, ein paar leben da irgendwo, verstehst du? Und wenn was passiert, irgendwo überlebt einer von der Familie. Und in der Bibel, ein Rest wird selig werden, gerettet werden. Nur nebenbei, die Wiederkunft Jesu gibt ganz klare Anzeichen, ganz klare Hinweise. Und viele Christen wollen der Trübsalzeit entfliehen, deshalb positives Evangelium. Also es wird nicht so schlimm sein, wir predigen den dienenden Christus und nicht den gekreuzigten Christus. Weißt du, Christen wollen Fastfood-Gottesdienste. So schnell satt werden, fett werden, keine Anfechtung, nichts ertragen müssen, so Softies. Weißt du, und sobald du dich am Lebensstil bedroht wirst, und Geschwister, unser Lebensstil wird bedroht werden. Glaub mir das. Wir sind in der Endzeit. Nach der Bibel ist nur Wunschdenken, dass ich der Drangsal entfliehe, dass ich das nicht mitmache. Wenn wir älter werden, wir werden kränker. Da kannst du noch so viel Vitamine schlucken. Aber wenn das alles anfängt, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, Lukas 21, 26, denn eure Erlösung naht sich. Deine Erlösung steht vor der Tür und du solltest dich freuen. Erhebt eure Häupter. Halleluja, Heiland, du kommst. Da eine Gebetsnacht, da ganze Gebetswoche. Jesus kommt. Wir spüren, Jesus ist unterwegs. Er steht vor der Tür. Unser Meister, unser Erlöser, unser Freund, unser Vater. Ja. Und Jesus spricht zu den Gläubigen. Die Gläubigen werden gerettet. Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern erhalte sie in der Welt. Erhalte sie in der Welt. Gott gibt Zeichen, damit du genau weißt, dass du nicht leichtfertig lebst. Das ist gut, dass du nicht weißt. Wenn ich wüsste, morgen um 4 Uhr werde ich sterben, da werde ich nicht mehr ins Bett gehen. Verstehst du? Aber wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, müssen wir allezeit bereit sein. Deshalb sagt auch Jesus, was ich euch sage, seid bereit, seid bereit. Er gibt ein Zeichen, damit niemand unvorbereitet überrascht wird. Jesus kommt mit Voranmeldung. Du siehst diese Zeichen. Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt, du wirst gerufen und gelockt und so weiter. Kauf Öl, sorg für dein Kanister, dass es voll ist. Mach dich bereit, besorg dir deine Kleider, damit du nicht nackt stehst vor Gott. Aber was machen wir? Oh, es hat noch so viel Zeit. Mein Herr kommt lange nicht. Kennst du diese Sprüche aus der Bibel? Mein Herr kommt lange nicht. Und dann schlagen wir uns, geraten einander in die Haare, in die Wolle. Jesaja Kapitel 13, Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Das ist das Geheimnis, warum Jesus wiederkommt, warum das Gericht stattfindet. Wir sind bei Jesus in den Wolken. Denn, oder auch wieder, denn die Sterne am Himmel und der Sterne im Orion und so weiter sind nicht mehr hell, die Sonne geht nicht mehr auf, ist finster, es gibt keinen Mond mehr. Und ich will den Erdkreis heimsuchen und um meiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihre Missetat willen und will ihren Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Heute ist der Mensch nichts mehr wert. In Babylon heißt es in einer Legende oder Überlieferung, wenn da einer vom Gerüst runterfiel, wurde er gleich durch den nächsten ersetzt. So, heute ist der Mensch nur noch eine Nummer. Aber hier für Gott wird der Mensch wertvoll wieder werden. Der Einzelne. Darum will ich den Himmel bewegen, sagt der Herr. Ich will den Himmel bewegen. Und die Erde soll beben, von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zorns. Und sie sollen sein wie ein verscheuchtes Reh und wie eine Herde ohne Hirten, dass sich ein jeder zu seinem Volk kehre und ein jeder in sein Land fliehen wird. Da werden, jetzt kommen die Leute alle aus Afrika zu uns oder wo auch immer die Flüchtlinge. Verstehst du, sie kommen alle zu uns, aber sie werden wieder alle in ihr Land fliegen, weil das alles nicht mehr funktionieren wird, weil alles zusammenbrechen wird. Und Jesus bestätigt diese Weissagungen. Hör auf Jesus, was er sagt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, lesen wir: Am Tag des Herrn befand ich mich im Geist. Wo bist du, wenn Jesus kommt? Wo wirst du dich befinden? Wirst du auch im Geist sein? Im Heiligen Geist befand ich mich im Geist. Und nur die, die im Geist sind, die werden entrückt. Am Tag des Herrn befand ich mich im Geist. Du solltest jetzt schon anfangen, Öl einzukaufen. Nachher wird es sehr teuer. Die Preise werden steigen. Auf der Sonne werden Katastrophen stattfinden und finden jetzt bereits schon Katastrophen, dass man sich fragt, was soll das alles, was mit der Sonne los ist? Aber nicht nur das. Die Sonne ist unser Zentralgestirn hier, hat großen Einfluss auf unser Leben, auf die Pflanzen, auf die Tiere. Ohne Sonne können wir gar nicht leben. Das ist unsere wichtigste Grundlage. Alles Leben auf unserem Planeten existiert nur auf der richtigen Entfernung Sonne-Erde. Und das ist so wichtig, wenn diese Umlaufbahn nicht mehr stimmt, wenn alles durcheinander gerät. Wenn Jesus die Seinen erlöst, werden Zeichen geschehen, hier an der Sonne. Und Gott hat am Anfang bestimmt, ich setze Sonne, Mond und Stern, dass sie Lichter sind und dass sie Zeichen geben, dass sie Tage bestimmen, dass sie Ernte und Saat bestimmen und was auch immer. Und es ist unmissverständlich, wenn Gott redet. Und wenn Gott dann für einen Streit noch sogar, so wie bei Sisera in der Bibel, Gott, oder bei Josua, Sonne, steh still. Weißt du, wenn plötzlich die Sonne stillsteht, du, dann haben die Amoriter Angst, wenn sowas passiert, die Könige, dann zittern sie. Und wenn Gott so handelt, wenn Gott schon damals bei Josua so gehandelt hat, Gott kämpft für die Seinen und Gott will die Erde retten. Gott wird nicht zulassen, dass die Erde in die Hände des Teufels gerät oder dass er Herr über diese Erde wird. Und da wird eine Zornschale ausgegossen in die Sonne. Und das ist ein Drittel der Sonne, Offenbarung 8, Vers 12, wird getroffen. Ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne. Weißt du, was das alles heißt? Du musst sie einschränken um ein Drittel. Zeitumstellung. Einschränken. Und da wird den Leuten die Lust am Leben vergehen. Was haben wir dann vom Leben? Wir müssen uns nur noch einschränken, einschränken, einschränken. Alles erschüttert. Die Sünde muss weggefegt werden. Der Herr wird mit einem eisernen Besen die Erde reinigen. Ein anderes Zeichen der Endzeit ist Verwüstungen. Und das passiert. Alles verwüstet, mehr und mehr. Das Leben verwüstet. die Natur verwüstet, Arten sterben aus, Krankheiten nehmen zu, das Leben wird immer armseliger bei den Leuten. Was haben die Leute noch? Nur noch am Computer vorm Fernseher hocken? Die machen nichts mehr. Verstehst du? Nur noch konsumieren, alles verwüstet mehr und mehr, immer dürftiger. Und Jesus spricht von Gräueln der Verwüstung an heiliger Stätte. Und weißt du, was das heißt? Auch in Gemeinden und Kirchen, diese Verwüstung, da wird nur noch gesungen, Chorus. Früher hat man ganze Lieder gesungen und Chorus war nur ein Chorus, verstehst du, was wir heute singen. Aber da hat man 12 Strophen gesungen und sich was dabei gedacht. Aber hier wird nur noch geleiert in aller Liebe. Echte Anbetung passiert, wo ich mich Gott hingebe. Gräuel an heiliger Stätte, in Kirchen, Gemeinden, Moscheen, Tempeln, da gibt es keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Da zittert man nicht mehr vor Gott, hat man keinen Respekt mehr vor Gott. Da werden Ikonen geklaut, verschießt und dann auf dem Markt verkauft. Verwüstung des inneren Menschen, dass man mit sich selbst beschäftigt. Verwüstung der Persönlichkeit, des Charakters. Die Menschen stumpfen mehr und mehr ab. Erschießen ihren Vater oder ihre Mutter. Es geht nur noch um Gelderwerb und Materialismus. Die Werte zerfallen. Es wird immer alles weniger und man konzentriert sich nur noch auf eins. Monokultur entsteht, Verwüstung. Nur noch Monokultur, da kannst du hingucken. Alles gleiche Farbe. Gleichgültigkeit regiert die Welt. Und das ist, warum Gott Jesus schickt. Geh rund und bring alles in Ordnung. Bring alles in Ordnung. Der Abfall wird stattfinden. Leute, guck mal, diese Verwüstung. Leute gehen von Familien weg. Familien gehen kaputt. Leute gehen von Gott weg, von den Gemeinden. Verstehst du, da herrscht überall ein Chaos, wo du hinguckst. Wir müssen Leute gehen lassen manchmal, weil es nicht anders geht. Aber wir sind in der Zeit, die verlorenen Söhne und Töchter. Auf die wartet Gott, die von Gott bestimmt sind, von Gott erwählt sind, die werden von Gott schon zurückgeholt zu rechter Zeit, im richtigen Augenblick. Wenn du dein Kind, dein Gott geweiht hast, Gott wird dein Kind retten, glaub mir das. Und du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Aber wir müssen manchmal viele Dinge erlauben, zulassen, machtlos dastehen und sagen, Herr, ich kann meinen Sohn, meine Tochter, ich kann meine Kinder nicht halten. Mach du das, Herr. Mach du das, Herr. Und wir werden mehr und mehr lernen, das alles Gott zu übergeben, uns selbst Gott zu übergeben. Mach du das. Weltweite Versuchungen. In der Bibel heißt es, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich auch bewahren vor der internationalen, weltweiten, globalisierten Versuchung, wo alle Menschen betreffen wird, egal welcher Konfession. Guck mal, mit dem Abfall haben nicht nur die Christen zu tun, auch die Moslems haben Probleme. Auch die Hindus haben Probleme damit. Die Religion allgemein. Der Teufel arbeitet nämlich an einer Sache. Er will eine Einheitsreligion zustande bringen. Und wenn das alles abfällt, dann lass uns zusammenschließen. Warum sollen wir uns nicht zusammenschließen? Eine Sache machen. Für eine Sache, der Turm zu Babel wird gebaut, damit wir nicht zerstreut werden. Und wenn du die Bibel liest, jetzt werde ich nachher zu Petrusbrief kommen, 2. Petrus Kapitel 3, da werden die Elemente schmelzen vor Hitze. Elemente. Weißt du, was Elemente sind? Wasser, Feuer, Erde, Luft. Aber was sind im Geistlichen die Elemente? Religion, Politik, Wirtschaft, das Geld. Und Militär, das sind Elemente, die werden schmelzen. Da werden Dinge passieren. Denn alles, was die Welt heute regiert, diese Elemente, die Obrigkeiten von, was in der Bibel auch so manchmal anders dargestellt werden. Weißt du, da ist Religion, da ist Philosophie, da ist alles Mögliche, Kultur und all das wird vergehen. Diese Elemente, was so wichtig den Menschen ist, plötzlich wird ganz unwichtig sein, nebensächlich sein, nur nebenbei. Aber auch wirklich im Grunde genommen diese Elemente, Wasser, Luft und Erde. Alles wird verdunsten, sich auflösen, die ganzen Luftblasen werden platzen. Sonnenstürme sind programmiert, aber nicht nur das. Wissenschaftler haben festgestellt, dass in der Nähe von der Milchstraße bereits ein schwarzes Loch besteht. Und weißt du, was ein schwarzes Loch ist? Das saugt alles auf. Und da da komme ich an der Bibelstelle vorbei und wo es heißt, und die Erde floh und es wurde nicht mehr keine Stätte gefunden. Sie ist geflohen, wie zusammengerollt, wie ein Gewand, wie ein Kleid. Schwarzes Loch. Und stell mal vor, wenn das passiert, wenn plötzlich das alles, was auf dieser Erde ist, auf eine Nadelgröße zusammenschrumpft, die ganze Milchstraße. Und diese Dinge sind da. Wir bewegen uns mit Riesenschritten auf dieses schwarze Loch zu und plötzlich nur eine Drehung und plötzlich sind wir alle weg. Das Ganze, da ist plötzlich der ganze Sternenhimmel weg. Und diese Planeten, die jetzt noch unsere Sterne sind, an denen wir uns orientieren, die werden plötzlich weg sein, alles aufgesaugt. So ein schwarzes Loch saugt alles auf. Ich will dir keine Angst machen. Die schwarzen Löcher sind da. Weißt du, da heißt es ja in der Bibel, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel. Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel. Offenbarung 20, Vers 1, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß und so weiter. Und vor seinem Angesicht flohen die Erde und Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Schwarzes Loch. Der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen, steht in der Bibel so. Die sichtbare Erde existiert nicht mehr. Geschwister, dann kannst du dich verabschieden. Die sichtbare Erde, diese Elemente zergehen, schmelzen, lösen sich auf, zerfallen. Und auch im Jesaja ist die Rede davon. Jesaja 51, Vers 6. Also es ist nicht nur eine Erfindung unserer Zeit oder des Johannes da auf der Insel Patmos. Nein, das ist eine uralte Weissagung, Prophezeiung der Bibel, was Gott den Menschen offenbart hat. So wird es ausgehen. Und der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Vers 16, Jesaja 51. Gott sagt hier, auf dass ich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffe. Weißt du, wir sind im Übergang von sichtbar in unsichtbar. Das, was jetzt so das Sichtbare für uns so reell ist, dann wird, wenn der Herr sein Reich aufgerichtet hat, dann wird das Unsichtbare, das Jenseits, so Realität sein, so eine Realität sein, wie jetzt das Sichtbare eine Realität ist. Wird genauso reell sein. Und ich sah Offenbarung 21 dann, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr, also alles weg. In dieser neuen Welt gibt es keinen Tempel mehr, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und ich sah keinen Tempel, Offenbarung 21, 22, darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Das Lamm nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Endzeit, in der Erlösung. Und nochmals Jesaja 65, 17. Ich bombardiere euch jetzt mit Bibelstellen, aber ich will das tun, damit ihr wisst, dass es nicht unsere Philosophie oder meine Philosophie, das ist das Wort Gottes. Und das, wenn was wahr ist, wenn was in Erfüllung geht, ist immer das Wort Gottes und sonst nichts. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Schon der alte Jesaja hat vor Christus gewusst, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken wird und sich nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Wir steuern auf sowas wie schwarze Löcher. Egal was dieses Ding heißt, ich lege mich da nicht fest. Aber weißt du, plötzlich verschwinden ganze Galaxien. Plötzlich ist nichts mehr da. Nur noch ein Punkt irgendwo. Du spürst, da ist noch Energie, aber sehr begrenzte Energie. Also da ist überhaupt nichts von dem Leben, was da war, ist überhaupt nichts mehr da. Im Weltall ist sehr viel Unruhe. Wenn ich so die Berichte höre, da was die im Weltraum alles da herausspionieren und herausfinden, da bahnt sich was an. Da bahnt sich was an. Die Welt, der Kosmos ist im Übergang in eine ganz neue Phase. Und der Schöpfer demonstriert seine Macht und er zeigt, ich kann schaffen und ich kann wegschaffen. Ich kann das. Und plötzlich macht Gott was Neues mit denen, die da würdig sind. Also die da glauben, die Naturkräfte, die bewegt er. Er bewegt und bestimmt, was passiert, wie es läuft, wie es weitergeht. Wenn die Elemente plötzlich schmelzen, sich auflösen in nichts mehr. Nur noch die Atome. Und Atome, kannst du Atomkern definieren? Überhaupt nichts. Verstehst du? Da ist nichts mehr da. Wenn die Elemente vor Hitze schmelzen, wenn die Welt vergeht, da sagt uns Petrus und fragt, ja und wo willst du sein? Wo werden wir sein? Wir können dieser Welt entgehen, drinnen, indem wir in Jesus sind. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, noch irgendeine Kreatur, auch nicht die schwarzen Löcher. Niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, scheiden. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Und der Tag des Herrn wird sein, so plötzlich, so unerwartet, so ein Dieb. Verstehst, du hast dich gar nicht vorbereitet. Du hast schon gewusst, da kommt was. Drangsal ist jetzt schon da. Aber dann plötzlich, die Sonne ist schwarz. Sterne fallen vom Himmel. Plötzlich spielt alles verrückt. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, steht also beim Petrus in einer anderen Übersetzung. Die Elemente werden wanken, sich auflösen, im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen und alles, was darauf ist. Wenn aber das alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Da steht alles drin. Gott wohlgefällig leben und allein auf ihn ausgerichtet sein. Und so erwartet ihr in diesem Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass ihr nicht mehr lange warten lässt und so weiter. Die Himmel werden schmelzen, es wird vergehen und so weiter. Aber wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir sollten jetzt schon diese Erwartung haben. Schwanger damit sein. Sich darüber freuen. Was für ein Tag wird das sein? Ja, ich habe Angst. Nein. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Auf dieser Welt hast du Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus kommt, um das alte Universum aufzulösen und ein neues zu schaffen. Deshalb kommt Jesus. Und dann in diesem neuen Universum gibt es keinen Teufel, keinen Platz mehr für das Böse, für das Negative, für die Krankheit, fürs Leid, fürs Geschrei. Die Hand, die das alles schuf, die Hand will auch alles zerstören und wiederherstellen. Die Hand wird die Welt vom Teufel reinigen. Diese Hand wird die Spötter vernichten. Da wird ihnen das Lachen vergehen. Das heißt also, da werden sie anfangen zu wehklagen. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass du bereit bist. Gott wird den gesamten Kosmos total neu gestalten. Halleluja. Ich freue mich. Alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Bibel. Das Evangelium. Nicht nur Wiedergeburt. Verstehst du, deine Bekehrung. Das ist der Anfang, der Einstieg in diese neue Welt Gottes. Das ist nur der Einstieg. Und dann kommt das Neue erst Stück für Stück und am Schluss die Geburt in diese neue Welt, diese große Wiedergeburt, wo es einmal in der Bibel heißt. Apostelgeschichte 2 noch, da ist die Predigt von Petrus, der Petrus predigt, das war die erste Predigt der Pfingstgemeinde, der Urgemeinde. Und ich will euch Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unter der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf und so weiter. Die Sonne soll Finsternis und der Mond soll in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Guck mal, sogar die Pfingstpredigt begann damit. Das muss uns ernst sein, ein Anliegen sein. Blut und Rauchdampf und Feuer. Alles in Finsternis, alles typisch Beschreibung für ein schwarzes Loch. Alles wird aufgesaugt, wie ein Staubsauger. Alles ist weg von der Erde. Bei der Wiederkunft Jesu wird das Diesseits vergehen und ein neues Jenseits wird entstehen. Und das wird dann das Diesseits sein. Und da wird kein Jenseits mehr geben. Da wird alles eins sein. Keine Trennung oben und unten. Licht und Finsternis. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie werden keine Sonne mehr bedürfen. Der Vorhang wird einfach weggeschoben. So wie bei der Sintflut. Hier wurde auch der gottlose Mensch vernichtet. Und jetzt, wenn Jesus kommt und sein Reich aufrichtet, wird nicht der gottlose Mensch vernichtet, mit dabei. Aber der Teufel. Der wird mit eisernem Besen ausgekratzt und rausgekehrt. All die Saurier, die Riesen sind damals untergegangen und alle Stolzen und Hochmütigen werden jetzt untergehen. Nach dieser Drangsal. Wenn Jesus kommt. Und Matthäus 24 fragen die Jünger, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und Jesus sagt, das Zeichen des Menschensohnes für euch. Für euch, ihr werdet mich sehen. Jesus sagt nicht, ihr werdet die ganze Katastrophe erleben und den ganzen Chaos. Ihr werdet mich sehen und ich werde euch empfangen und ihr werdet bei mir sein. Und das sagt die Bibel, wir werden entrückt werden. Wir werden bei Jesus sein, Tag und Nacht. Und das ist ein tatsächliches kommen und erscheinen Jesu. Ich finde es ganz toll. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie wird das sein, aber es ist egal, es wird sein. Dann werdet ihr den Menschensohn sehen und im Himmel bei ihm sein, und weil ihr jetzt schon dort versetzt seid. Eigentlich, wir leben bereits dort, wenn wir richtig leben, vorausgesetzt, im Geist leben. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Viele sind nicht im Geist, sie sind im Fleisch, sind im Natürlichen. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Lies mal Epheser Kapitel 6, Vers 12. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren dieser Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, eine große Liebe zu uns allen und hat uns alle geliebt und so weiter. Wir waren einst tot in Sünde, doch jetzt sind wir mit Christus lebendig gemacht worden. Und er hat uns auferweckt und mit ihm eingesetzt im Himmel, wo Jesus ist. Wir sind jetzt schon in dem Moment, wenn du bekehrt bist, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, steht dein Name im Buch des Lebens. Da können die Bücher hier verbrennen. Die ganzen Disketten und Platten und ganze Speicherung kann zergehen und die wird zergehen. Man wird dich nicht mehr, von dir nichts mehr wissen. Aber dein Name steht im Buch des Lebens. Und deshalb wollen wir uns freuen. Nicht, dass uns Dämonen untertan sind und nicht, dass wir das und das tun können und bewirken können, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und das ist im Himmel. Es ist Freude im Himmel unter den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der zurückgeht zum Herrn. Epheser 3, Vers 8 noch. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott im geheimen Ratschluss ausführt von Ewigkeit und so weiter, wie er geschaffen hat im Himmel, wie er für uns vorgesehen hat, damit jetzt kund würde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde Jesu, dass wir hier sind, in der Gemeinde. Da erfahren die Mächte in der unsichtbaren Welt. Und ich möchte sagen, es ist was Tolles. Die Gewalten im Himmel durch die Gemeinde erfahren die Gemeinde. Gott bekennt sich zur Gemeinde, Gott steht zur Gemeinde. Zwei oder drei, das ist schon eine Gemeinde. Und wie heißt es einmal in der Bibel? Du kleine Herde, es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das passiert hier, bei der Wiederkunft Jesu. Bevor die Elemente vor Hitze schmelzen, bevor die Erde zerstört wird, kommt Jesus, die Seinen zu erlösen, die Treue gehalten haben bis zuletzt. Deshalb heißt es, sei getreu bis in den Tod und ich will dir die Krone des Lebens geben. Hab keine Angst vor Sterben. Christen sterben nicht. Christen leben weiter, weil sie in Gott, in Christus sind. Sie wissen nicht, was Tod ist. Tod ist nur, Corrie ten Boom sagt, es ist der alte Diener, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Toll. Und sie haben so Angst. Wovor hast du Angst? Welch Glück ist, erlöst zu sein. Weißt du, der Tod, wenn du stirbst, du lässt alles, den ganzen Plunder dieser Welt, dieser Erde hier, nimmst nichts mit. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel für die Unerlösten, nachdem die Entrückung stattgefunden hat. Und vorher werden die Engel, seine Engel, ausgesandt mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten, wegen der Auserwählten wird die Zeit verkürzt sogar. Und dann werden sie seine Auserwählten sammeln von allen den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Die werden gesammelt. Von einer Epoche zur anderen, die werden alle gesammelt. Und plötzlich werden wir zusammen sein mit Abraham, Jakob, Isaac, mit den Aposteln. Wenn alles finster wird, wird bei den Kindern Gottes hell. Und das war auch damals, als Gottes Gerichte über diese Erde gingen in Ägypten. Da war überall Finsternis, dass sie sogar nicht einmal vor ihrer Nase was gesehen haben. Aber im Land Gosen, wo die Kinder Gottes wohnten, dort war eitel Licht. Dort kamen diese Plagen nicht hin. Aber die mussten auch einen Teil der ersten Plagen mitmachen. Da sind sie nicht verschont geblieben. Aber da war Licht. So werden die Welt in Finsternis gerät, in schwarze Löcher. Das passt zum Teufel, das schwarze Loch. Kein Ausweg mehr kennen, gibt Gott in seinen die Rettung, die Erlösung. Offenbarung Kapitel 6, lies mal die Offenbarung. Und ich sah, als das sechste Siegel aufgetan war, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster und so weiter, wie ein schwarzer Sack. Verstehst? Könnte genauso ein schwarzes Loch. Bloß haben sie es damals noch nicht gekannt, die Leute. Haben keine Ahnung gehabt, wie ein schwarzer Sack steht hier. Und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne im Himmel fielen vom Himmel und dergleichen und so weiter. Und dann die Anbetung des Lammes. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Aber wir fangen jetzt schon das Lamm zu preisen. Gottes Lamm. Er ist das Lamm, das von Gott erwählt wurde. Und da heißt es dann, wer kann an jenem Tag des Zorns bestehen? Wer kann bestehen? Wer wird als Sieger durchs Perlentor sein, eingehen? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wer wird es? Wer kann bestehen am Tag des Herrn? Darum, und das ist mein Appell, darum investiere deine ganze Kraft in Gott, dass du dabei bist. Deine Zeit, die paar Minuten, die du hast, nütze sie, um dich zu reinigen, zu heiligen, im Glauben zu wachsen, zu stärken. Investiere dein Geld, deine Zeit, deine Liebe, deine Träume, deine Wünsche nicht in Dinge, die nichts bringen, sondern in bleibende, ewige Dinge. So wie Paulus sagt, sieh zu, was du baust, wie du baust, womit du baust, was du baust. Nochmals Petrus 3, Vers 11. Wenn aber das alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr jetzt erst recht euch darauf vorbereiten, dass ihr ein Leben führt, wie Gott gefällt. Nicht, wie es den Leuten gefällt, den Menschen gefällt. Weißt du, wir leben ein Doppelleben, so laufen mit Masken rum. Wir leben, wie gerne die Leute uns haben möchten. Wir nehmen uns, wie die Leute uns haben möchten. Wir sollten so leben, wie Gott uns haben möchte. Das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Gottes Wohlgefallen muss auf unserem Leben ruhen. Hier, müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Und dann kannst du dich fragen, gefällt Gott das, was ich tue? Was ich sage, was ich gebe, was ich denke. Weißt du, auch die Gedanken, auch die heimlichen Sachen, die verborgenen Sachen, auch die werden offenbar werden. Und weißt du, wir werden versaut und verdorben durch dunkle Gedanken, finstere Gedanken, dämonische Gedanken. Deshalb ist es so wichtig, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich möchte sagen, in diesem Lied, Kinderlied, pass auf, kleines Köpfchen, was du denkst. Pass auf, kleines Öhrchen, was du hörst. Pass auf, ja, was du sprichst, liebes München. Verstehst du, wir müssen auf uns selber aufpassen. Hör auf andere aufzupassen. Du bist nicht Wächter für die anderen. Pass lieber auf dich selber auf. Da hast genug zu tun. Hast genug mit dir selber zu tun. Die Bibel sagt, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Nicht aus Angst, schaffe ich es nicht. Du schaffst aus Gnaden, aus der Liebe Gottes. Aber du musst schon dich befleißigen, durch die enge Pforte durchzukommen. So, wie habe ich das hier gelesen? Ihr müsst also ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Weißt du, was das heißt? Auf Jesus schauen. Allein auf ihn ausgerichtet sein. Aber nicht nach der Sippe, nach der Gemeinde, nach dem Geschwätz oder nach der Meinung oder den Gesetzen. Nein, auf Gott ausgerichtet sein. Auf die Ewigkeit ausgerichtet sein. Und was werde ich dann von der Ewigkeit für das haben? Werde ich das retten können, das, was ich geschaffen habe, was ich erarbeitet habe, was ich gedacht habe? Und das Einzige, was du und ich, was wir retten, ist das, was wir an uns selber gemacht haben. Was wir weitergegeben haben, aus Liebe. Das wird bleiben, was wir aus Liebe weitergegeben haben von uns, von unserem Inneren, von unserem Herzen. Denn was aus dem Herzen rauskommt, das ist, was bleibt am Schluss. Deshalb, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Liest es, 2. Petrus 3, Vers 11. Und allein auf ihn ausgerichtet sein. Nicht die Fahne nach jedem Wind richten, nach jeder Ansicht richten oder jeder Mode. Vergiss die ganzen Moden, vergiss alles. Wir müssen uns auf Gott ausgerichtet sein. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott eine Antwort geben. Und fang an, jetzt schon dein Leben im Herrn zu investieren. Einfach im Herrn. Lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hier aufmunterst, in der Endzeit aufzuwachen. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen, hast du deine Jünger damals im Garten Gethsemane gefragt. Und jetzt fragst du auch uns heute Abend, könnt ihr nicht wachen? Könnt ihr nicht euch bereit machen? Könnt ihr nicht alles auf eine Karte setzen? Könnt ihr nicht alles zusammen ziehen, damit ihr das Ziel erreicht? Könnt ihr das nicht? Und Herr, wir sind so schläfrig, wie deine Jünger damals waren, immer noch. Wir haben noch nicht viel gelernt inzwischen. Aber Herr, dein Geist muss es uns wachrütteln. Dein Geist muss uns die Kraft geben. Sonst wären wir schläfrig wie all die 10 Jungfrauen. Wir werden einschlafen. Aber Herr, ich möchte heute bitten und flehen und für meine Geschwister bitten, gib ihnen Öl in ihre Lampe und gib ihnen ein Zusatzgefäß noch, etwas Zusätzliches. Wenn du verziehst, wenn es etwas länger dauert, dass sie damit wuchern können, damit sie umgehen können, damit sie ihre Lampe nicht verlöscht. Herr, ich habe für so viele Christen Angst, ihre Lampen werden verlöschen und sie werden vor verschlossenen Türen stehen. Es wird schrecklich sein. Herr, und dann wird diese große Drangsal kommen, diese große Trübsal kommen, was die Welt nicht gekannt hat und nie kennen wird. Da werden sie alle in ins schwarze Loch gehen, in diesen schwarzen Sack, werden sie miterleben, was da alles passiert. Herr, und bitte verschone die Geschwister, die jetzt dein Wort gehört haben. In Jesu Namen, Heiliger Geist, geh du und wirke du weiter, dass wir nicht verführt werden durch irgendwelche Argumente, durch irgendwelchen Geschwätz, durch irgendwelche Prophetien, durch irgendwelche falsche Bibelauslegung. Hilf uns, dass wir uns wesentlich auf dein Wort konzentrieren, einfach auf dich ausgerichtet sind, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Können wir zusammen Amen sagen? Amen. Amen. Schwester, was für Lied hast du? No.